SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Abend. Themen in dieser Sendung unter anderem: Die Sondierungsgespräche in Berlin, Grüne, FDP und SPD haben sich am Vormittag getroffen und stundenlang getagt. Und es gibt Berichte über einen Rückzug, ein Rückzugsangebot Armin Laschets vom CDU-Parteivorsitz. Die Maskenpflicht an Schulen, Pro und Contra, die Kultusminister beraten, Fragen an den Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen. Die Trauerfeier in Idar-Oberstein für den getöteten Tankstellenmitarbeiter. Und das ist auch unser erstes Thema. In Idar-Oberstein ist heute die Trauerfeier für den 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der von einem Mann offenbar im Streit ums Maskentragen erschossen wurde. Der 20-Jährige hatte den Mann auf die Maskenpflicht im Verkaufsraum hingewiesen, worauf dieser nach Hause ging, eine Waffe holte und den Kassierer erschoss. Die Tat hatte international für großes Aufsehen gesorgt. Gegner der Maskenpflicht hatten sie zum Anlass genommen, um in den sogenannten sozialen Medien Hass und Pöbeleien loszuwerden. Auf der Trauerfeier für den erschossenen Tankstellenkassierer in der Messe Idar-Oberstein hat sich die Mutter mit bewegenden Worten an die Trauernden gewandt. Auf der Bühne, neben dem Foto ihres Sohnes, sprach sie sich gegen Anfeindungen und Hass aus.
Corona habe uns alle verändert. Gleichzeitig bedankte sie sich für die Menschlichkeit und die liebevollen Worte und Gesten nach dem gewaltsamen Tod ihres Sohnes, den sie in den Mittelpunkt der Feier stellen wolle. Sie beschrieb den 20-jährigen Schüler als lebenslustigen, hilfsbereiten, charismatischen, etwas chaotischen und liebevollen Menschen. Sie wandte sich gegen Hass und bat darum, die Familienmitglieder des mutmaßlichen Täters nicht anzufeinden. Sie hätten den Abzug nicht gedrückt. Sie sagte, man solle das Leben nicht selbstverständlich nehmen und was draus machen. Zuvor hatte der Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf davon gesprochen, wie fassungslos, ohnmächtig, traurig und tief betroffen die Menschen in Idar-Oberstein seien.
Der Bericht von Jutta Horn. Nicht ganz zwei Wochen sind seit der Bundestagswahl vergangen, die Parteien sondieren. Erst gab es zwei Parteiengespräche, nachdem Grün und FDP sich aber gestern darüber klar waren, dass sie nur mit der SPD und nicht mehr mit der Union weiterreden wollen, zumindest vorläufig, wird nun zu dritt verhandelt. Heute die erste Runde, alles hinter verschlossenen Türen und ausgesprochen verschwiegen. Und wie kommt das alles bei Wählerinnen und Wählern an? Das ist die große Frage. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest hat für die ARD den Deutschlandtrend zum aktuellen Stimmungsbild in Deutschland erstellt. Ellen Eni berichtet.
Olaf Scholz sieht sich auf der Reise ins Kanzleramt und hat Rückenwind. Mehr als 60% der Deutschen sagen, Scholz wäre ein guter Bundeskanzler. Und ebenfalls mehr als 60% wollen, dass die SPD die nächste Bundesregierung anführen soll.
Die Bürgerinnen und Bürger haben uns einen Auftrag gegeben, eine Regierung zusammen zustande zu bringen.
Dabei betreten die Parteien neue Wege, die wir noch nicht hatten. Sondiert wird seit dieser Woche eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Variante, die derzeit auch am populärsten ist bei den Menschen. Mehr als 50% der Deutschen sehen eine Ampelkoalition positiv. Bei den Grünen-Anhängern sind es sogar fast 90%, die diese Koalition gut finden.
Da wir uns keine lange Hängepartie leisten können, ist unser Vorschlag, das jetzt auch zügig in die Wege zu leiten. Aber dafür braucht es ja alle drei Parteien.
Dass sich die grüne Parteiführung um Annalena Baerbock für Sondierungsgespräche mit der SPD entschieden hat und nicht mit CDU-CSU, das ist aus Sicht der eigenen Anhänger also die richtige Entscheidung. Denn mehr als 60% der grünen Anhänger befürchten, dass die andere Variante, also eine Zusammenarbeit mit der Union in einer Jamaika-Koalition, den Grünen langfristig schaden würde. Die Skepsis auf FDP-Seite kam lange Zeit genau aus der anderen Richtung. Hier gab es große Vorbehalte gegen eine Ampelkoalition, auch bei Parteichef Christian Lindner.
Die FDP tritt nur in eine Regierung der Mitte ein, die den Wert der Freiheit stärkt.
Doch wie der Parteichef haben auch die FDP-Anhänger inzwischen mehr Fantasie und können sich eine Ampelkoalition vorstellen. Nur etwa ein Drittel der FDP-Unterstützer rechnet damit, dass eine Ampelkoalition der Partei langfristig schadet. Außen vor bei Gesprächen über eine mögliche nächste Regierung sind vorerst CDU und CSU. Deren Kanzlerkandidat Armin Laschet rutscht im ARD-Deutschland-Trend noch weiter ab. Nur 14% sind mit seiner politischen Arbeit zufrieden, ein verheerend schlechter Wert. CDU-Chef Laschet setzt aber weiter darauf, dass es doch noch klappen könnte mit einer unionsgeführten Regierung.
Wir stehen bereit, als Gesprächspartner CDU und CSU.
Dass CDU und CSU trotz der Wahlpleite eine Regierung bilden und führen könnten, das sieht nicht nur Armin Laschet so. Auch fast zwei Drittel der Unionsanhänger fänden eine Jamaika-Koalition gut. Auf den eigenen Kandidaten Armin Laschet blicken aber auch die eigenen Leute extrem kritisch. 54% der Unionsanhänger glauben, Armin Laschet wäre kein guter Bundeskanzler. Rückenwind sieht anders aus.
Der Bericht von Markus Sambale. Sabine Henkel ist im ARD Hauptstadtstudio live zugeschaltet. Bevor wir über die Sondierungen reden, die heute begonnen haben, der drei Parteien, müssen wir über die CDU reden. Armin Laschet, es gibt Berichte, Armin Laschet plane den Rückzug. Was ist an diesen Berichten dran?
Ja, wir haben es auch bestätigt, dass Armin Laschet in der noch laufenden Fraktionssitzung von CDU und CSU angeboten hat, zurückzutreten. Und was noch ein bisschen unklar ist, wann das erfolgen soll. Er wird sich aber heute noch äußern, auch Armin Laschet vor dem Mikrofon, und das vermutlich erklären. Unsere Informationen sind, dass er wohl daran denkt, einen geordneten Übergang zu schaffen, also bis Dezember. Und im Dezember auf dem Parteitag soll dann ein neuer Parteichef, eine neue Parteichefin gewählt werden. Und Armin Laschet hat offenbar auch vorgeschlagen, dass eine komplette Erneuerung der Partei sinnvoll wäre. Das heißt, dass nicht nur sein Rücktritt damit verbunden ist, sondern eine Verjüngung, die sich bis in alle Gremien hineinzieht.
Das heißt also Tabula rasa bei der CDU.
So sind es die Gedanken von Armin Laschet. Was jetzt die Vorstandsmitglieder, seine Stellvertreter vor allen Dingen auch dazu sagen, ist eine andere Frage. Denn inwieweit die Partei sich erneuert, das wird Armin Laschet nicht mehr entscheiden. Und er kann nur über seine Person befinden.
Soweit zu den aktuellen Entwicklungen bei der CDU. Zu den Sondierungsgesprächen von Grünen, FDP und SPD. Laufen die Gespräche noch oder sind sie schon zu Ende?
Vor wenigen Minuten sind die Generalsekretäre von SPD, FDP und Grünen vor die Kamera getreten und berichten von den 6-stündigen Gesprächen heute. Das, was ich jetzt noch mitnehmen konnte, ist, dass alle drei sehr zufrieden wirken und sagen, dass die Gespräche vertrauensvoll waren, dass man ernsthaft und intensiv diskutiert hat, dass man das Ziel hat, gemeinsam etwas erreichen zu wollen und auch über alle Themen heute zum ersten Mal in dieser Dreierrunde sprechen konnte. Konkret ist niemand geworden, aber das hat wohl auch kaum jemand erwartet, denn das ist ja das Prinzip dieser drei, dass sie gesagt haben, wir geben nichts mehr nach draußen, damit das nicht kleingeredet wird, sondern das soll unser Stil sein, der diese Verhandlungen prägt, große Vertraulichkeit und Verlässlichkeit.
Wie ist denn die Körpersprache bei diesem Pressestatement jetzt? Sind die Verhandler eher locker und gelöst oder sind sie eher angespannt?
Nein, angespannt empfinde ich das nicht. Sie wirken auf mich eher entspannt und zufrieden nach diesem Tag. Das war auch so bei denjenigen, bei den zumindest die ich sehen konnte, bei den Parteispitzen, die das Verhandlungszentrum verlassen haben. Also Annalena Baerbock gut gelaunt. Malu Dreyer hat ihren Leuten noch mal zugerufen, wenn ihr jetzt rausgeht, wir sagen nichts. Das ist nur das offizielle Statement, wird es geben. Also das war aber nicht verkrampft oder eine spitze Ansage, sondern das war eher noch mal das Erinnern an diese Vereinbarung der Verschwiegenheit.
Was sind denn die Knackpunkte bei den Gesprächen? Was trennt denn die Parteien? Wo sind die Gräben am tiefsten? Was muss überwunden werden?
Also ganz sicher gibt es tiefe Gräben bei der Steuerfrage. Die FDP will Steuern senken. Grüne und SPD wollen für Gutverdienende, für Reiche die Steuern anheben. Das ist sicherlich ein Knackpunkt. Wie man mit der Schuldenbremse umgeht, da sind die Positionen auch weiter auseinander. Der Mindestlohn, das ist für die SPD eine rote Linie. Olaf Scholz hat das im Wahlkampf versprochen. Das muss er halten können. Da bin ich gespannt, wie die FDP sich da verhalten wird. Auch beim Klima, da sind sich zwar alle einig, dass es mehr Klimaschutz geben muss, aber der Weg dahin, den stellen sich doch alle sehr, sehr unterschiedlich vor. Einfachere Themen sind zum Beispiel Einwanderung, Digitalisierung. Da sehe ich keine großen Hürden.
Wie sieht denn jetzt das weitere Prozedere aus? Wie geht es jetzt nach dieser heutigen Verhandlungsrunde weiter?
Man hat sich vorher verständigt, dass man keinen langen Plan aufstellen wird, sondern dass man nach jeder Runde festhalten wird, wann treffen wir uns das nächste Mal. Und wie wir jetzt erfahren haben, wird die nächste Dreierrunde eben von SPD, Grünen und FDP am kommenden Montag stattfinden.
Live aus Berlin, unsere Korrespondentin Sabine Henkel zu den Entwicklungen bei der CDU. Armin Laschet will offensichtlich den Parteivorsitz räumen und zu den Sondierungsgesprächen von Grünen, FDP und SPD. Die Corona-Zahlen, um zu einem anderen Thema zu kommen, sind derzeit relativ stabil. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 62,6, vor einer Woche bei 63. Noch hat allerdings der Winter nicht angefangen und die große Frage, die sich derzeit die Verantwortlichen stellen, ist, wie kommen wir über den Winter? Damit befasst sich heute auch die Kulturministerkonferenz. Die Ressortchefs tagen heute und morgen und sie sind für den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen unter anderem zuständig. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verlangte vor Beginn der Beratungen einheitliche Regeln, eine gemeinsame Linie beim Maskentragen. Die Maske bleibe in geschlossenen Räumen als Teil des Maßnahmenbündels zum Gesundheitsschutz abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll, sagte die GEW. Vorsitzende Finnern. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, will dagegen, dass die Maskenpflicht aufgehoben wird. Herr Gassen, warum?
Also wir müssen ja eins konstatieren, die Regelungen zu den Masken sind so komplex und so unterschiedlich in den 16 Bundesländern, dass sie wahrscheinlich niemand rekapitulieren könnte und sie sind zum Teil auch in sich widersprüchlich. So müssen zum Beispiel in manchen Bundesländern kleine Kinder, Kita und Grundschule keine Masken tragen, ab der 6. Klasse dann wieder. Die dürfen sie allerdings zum Singen oder Musizieren abnehmen. Beim Sport werden keine getragen. Also dieser Flickenteppich, glaube ich, nützt nicht wirklich was. Und von daher, glaube ich, sollte man schon langsam zu einer etwas anderen Konstellation kommen. Wobei natürlich unstrittig ist, dass Masken in Innenräumen helfen können, Infektionsketten zu unterbrechen oder zu erschweren zumindest. Nur, man muss ja einfach sehen, dass gerade bei den jungen Kindern das Infektionsgeschehen ja nicht nur in der Schule stattfindet, sondern die gehen ja mit ihren Schulkameraden nach Hause, spielen mit denen. Also es ist ja ein frommer Wunsch zu glauben, wenn man das in der Schule mit Maskentragen konsequent halten würde, würde man die Infektionen bei den Kleinen verhindern. Das wird ja nicht passieren.
Sollte erstmal dieser Flickenteppich beseitigt werden, allgemeine Regelungen überall gleich?
Das wäre natürlich wünschenswert und ist natürlich auch einfacher zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob das wirklich gelingen kann, denn wir haben natürlich unterschiedliche Situationen in den einzelnen Bundesländern. Sie sehen das jeden Tag, wenn Sie sozusagen die Hotspot-Liste durchgehen, die wechselt ja auch zum Teil sehr schnell. Also, dass man durchaus eine gewisse Regionalität wirken lässt, dafür habe ich volles Verständnis. Man sollte sich über gewisse Dinge natürlich schon verständigen. Also beispielsweise, dass man vielleicht einheitlich festlegt, dass man für die Grundschulen die Maskenpflicht grundsätzlich fallen lässt oder bis zur 6. Klasse. Und natürlich muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie man das Ganze mit einem Testkonzept garniert, denn dass man von vornherein sagt, wir machen jetzt gar nichts mehr, das wäre sicherlich verfrüht und wäre angesichts des Herbstes, wo wir mit steigenden Zahlen rechnen müssen, sicherlich auch nicht zielführend. Von daher glaube ich aber, mit einem vernünftigen Testkonzept kann man durchaus die Maskenpflicht an den Schulen sukzessive zurückfahren.
Dreimal die Woche testen, wie beispielsweise an baden-württembergischen Grundschulen, das reicht.
Naja, dreimal ist besser als einmal. Auf der anderen Seite ist natürlich jedem völlig klar, dass sie dann an zwei Tagen natürlich nicht wissen, wie das Infektionsgeschehen ist. Insofern kann man überlegen, macht man vielleicht eher täglich gepoolte Lolli-Tests oder so. Also das muss man sich überlegen. Da muss man sicherlich auch mit den Fachleuten nochmal sprechen, nach Verfügbarkeit der Tests, nach Praktikabilität, denn das muss ja auch irgendwie umsetzbar sein. Wenn Sie da viele Züge einer Schule jeden Morgen testen wollen, ist das ja ein enormer organisatorischer Aufwand. Also hier muss man ein bisschen abwägen. Ganz entscheidend, glaube ich, ist, dass es keine absolute Sicherheit geben kann. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, weder mit Masken noch mit Testkonzepten. Also man wird nicht sicher ausschließen können, dass es zu Infektionen kommt. Jetzt wissen wir, dass glücklicherweise die Kinder und die Jugendlichen normalerweise ja keine schweren Verläufe haben. Nichtsdestotrotz ist das Teil der Wahrheit. Und ich persönlich wäre natürlich froh, wenn wir eine solche Befreiung der Maskenpflicht begleitet von einem Testkonzept mit einer, ich sag mal, gegen 100% gegen Impfquote bei den Lehrern abstimmen könnten. Dann kann man, glaube ich, mit einem Testkonzept durchaus die Maskenpflicht sukzessive zurückfahren.
Das bekommen Sie aber nur hin, wenn es eine Impfpflicht für Lehrer gibt.
Also ich bin ja kein Fan einer Impfpflicht. Ich gehe davon aus, dass die Lehrer ähnlich verantwortungsvoll agieren, wie das medizinische Personal tut. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Impfquote bei Lehrern ohnehin sehr hoch ist und möchte das eher appellativ verstanden wissen. Es ist aber aus meiner Sicht schwierig, den Kindern eine Maskenpflicht aufzuoktroyieren und sich dann gleichzeitig nicht impfen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Lehrer da sehr verantwortungsvoll sind und ich glaube, die Impfquote bei Lehrern und Erziehern ist auch sehr hoch. Und von daher hätten wir sozusagen beide Teile in irgendeiner Form abgedeckt und die Kinder würden mit dem Testkonzept begleitet dann sukzessive aus der Maskenpflicht entlassen, die ja ohnehin für die ganz Kleinen nie gegolten hat und auch wirklich keinen Sinn macht.
Muss man das Restrisiko, das Sie vorhin angesprochen haben, gegen die Belastung, die durch das Maskentragen insbesondere auch für kleinere Kinder entsteht, muss man das gegeneinander abwägen?
Ich glaube, das muss man schon. Und wir erleben ja nicht nur, dass es für die Kinder eine psychische Belastung ist. Und je kleiner, je größer würde ich das einschätzen. Sicherlich kann ein 14-, 15-jähriges Kind, dem kann man verständlich machen, warum es sinnvoll sein kann, eine Maske zu tragen. Da wird das psychologische Moment nicht ganz so eine große Rolle spielen. Aber ein wichtiger Aspekt, den man auch nicht völlig vernachlässigen kann, ist, dass wir durch die lange bestehenden Maßnahmen zum Social Distancing, Lockdown mit monatelangen Masken tragen, Kinder natürlich mittlerweile auch ein wenig trainiertes Immunsystem haben. Das heißt, wir erkaufen uns den nicht vollständigen Schutz gegen Corona mit einer erhöhten Infektanfälligkeit, gerade bei den jungen Kindern. Und das ist auch das, was wir im Moment erleben. Eine Masse an respiratorischen Infekten, an Hals-Nasen-Ohren-Infekten mit Viren, die zum Teil früher von Kindern, ich sag mal, salopp locker weggesteckt wurden. Und in einigen Fällen, zum Beispiel bei diesen respiratorischen Syncytialviren, sehen wir ja auch Krankenhauseinweisungen. Also die Kinder erkranken nicht an Corona, aber an anderen banalen Erkältungsviren zum Teil schwer, weil sie eben die Auseinandersetzung mit Erregern gar nicht mehr kennen. Und ich glaube, das ist ein Nebeneffekt, den wir uns nicht wünschen können. Denn gerade in der Jugend soll das Immunsystem durchaus trainiert werden. Und das ist ja eine Beobachtung, die ja nicht nur die Hausärzte gemacht haben, sondern auch die Kinder- und Jugendärzte. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Punkt, der auch in die Gleichung mit einbezogen wird. Es geht eben nicht nur um Corona, was Gott sei Dank für die Kinder in der Regel keine große Bedrohung dasteht, sondern es geht um das Gesamtpaket.
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, zur Maskenpflicht an Schulen. Darüber beraten momentan die Kultusminister der Länder, die für den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen zuständig sind. Es ist 18.21 Uhr. Wir bleiben beim Thema Kinder. Im März hat die EU-Kommission ihre Strategie für Kinderrechte vorgelegt. Ziel ist, die Rechte von Kindern zu stärken, bestmögliche Voraussetzungen für Heranwachsende zu schaffen und vor allem Chancengleichheit herzustellen. Auch für diejenigen, die von Armut und Ausgrenzung bedroht sind. Heute haben die EU-Justizminister über die Kinderrechte beraten und wir sprechen darüber jetzt im SWR-Tagesgespräch mit der Europaabgeordneten Marion Walzmann von der CDU. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses. Frau Walzmann, wie ist es denn zu erklären, dass 2019 nach Zahlen der EU-Kommission 18 Millionen Kinder, also jedes fünfte Kind in der EU, in Haushalten lebten, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren?
Ja, auf dem Papier sind die Rechte der Kinder und des Kindeswohl scheinbar aufs Beste geschützt. Und die Europäische Union und auch die Nationalstaaten haben durchaus kein Erkenntnisproblem, aber die Lebenswirklichkeit zeigt eben erschreckend viele und erschreckend heftige Diskrepanzen. Und nach wie vor werden zwischen 10% und 20% der Kinder in Europa während ihrer Kindheit sexuell angegriffen. Und durch die Ausgangsbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie waren erheblich mehr Opfer häuslicher Gewalt, von Missbrauch und Ausbeutung im Netz auch zu verzeichnen. Es wurde mehr Material über sexuellen Kindesmissbrauch auch online verbreitet. Und diese riesigen Datenmengen mit Missbrauchsdarstellungen liegen mittlerweile auch auf Servern mitten in Europa. Cybermobbing ist ein Thema. Viele Kinder verloren ihre nahrhaftesten Tagesmahlzeiten und den Zugang zu Dienstleistungen, die Schulen anbieten. Und weltweit, wenn Sie sich das anschauen, sind bis zu 1,6 Milliarden Kinder von Schulschließungen betroffen gewesen. Dann die kulturelle Auswirkung. Also es gibt einen ganzen Kreis von Dingen, die einfach verbessert werden müssen. Und deshalb müssen die Regelungen, die auf dem Papier stehen, viel schneller mit Leben erfüllt werden.
Was müsste dagegen getan werden? Was ist Ihre Forderung in dem Zusammenhang dann?
Das ist eine sehr, sehr klare Forderung, dass wir die größten Probleme angehen, nämlich die Situation bei der Verbesserung des Zusammenspiels von nationalen Behörden und EU-Behörden und auch internationalen Behörden besser in den Griff zu kriegen. Wir brauchen eine effizientere Bekämpfung von Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und auch eine kindgerechte Justiz. Europol hat ja Gott sei Dank aufgrund des Drucks auch der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament dann doch noch das Recht erhalten, mit privaten Plattformen und Service-Providern zusammenzuarbeiten. Aber auch hier muss ich sagen, das reicht nicht aus, sondern wir brauchen dort noch eine dringend notwendige Fortschreibung der Europol-Konvention, um der Agentur mehr operative Rechte einzuräumen. Europol muss berechtigt werden, personenbezogene Daten direkt von den Providern und anderen Datensitzern der Privatwirtschaft zu erhalten und mit den nationalen Polizeibehörden operativ ermitteln tätig zu werden. Und wir brauchen auch eine beschleunigte Vereinheitlichung von Rechtsvorschriften, von Prozedere, von Organisationen, Strukturen, selbst der Richtlinien. Das reicht nicht, wenn wir das auf dem Papier haben, sondern die Strafverfolgungsbehörden brauchen europaweit Handhaben.
Wie stehen denn die Mitgliedsländer dazu? Ziehen da alle am gleichen Strang?
Die Mitgliedsländer sehen, dass sie mehr tun müssen in puncto Zuständigkeit, auch finanzieller, glaube ich, finanziellen Engagements. Aber wie ich schon sagte, es gibt eine ganze Reihe von Vertragsverletzungsverfahren. Die EU-Kommission leitete gegen 21 Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren wegen unvollständiger Umsetzung der Opferschutzrichtlinie und gegen 23 Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren wegen einer möglichen Nichtübereinstimmung mit der Richtlinie zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs ein. Leider, wie gesagt, muss auch Deutschland sich an die eigene Nase fassen, denn wir haben beispielsweise die Opferrechtsrichtlinie auch noch nicht vollständig umgesetzt. Und deshalb ist auch hier mehr Engagement auch in den Mitgliedstaaten erforderlich und natürlich die Wege freizumachen für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da ist auch schon viel getan. Wie gesagt, das ist erkannt, was notwendig ist, aber wir haben keine Zeit. Opfer haben lebenslänglich, und ich bin ja ehrenamtlich Landesvorsitzende vom Weißen Ring, der Opferhilfsorganisation. Mir begegnet das im tagtäglichen Alltag unserer Opferhilfsorganisation, dass man eigentlich vielmehr auch die Opferrespektierung und die Opferperspektive gerade bei Betroffenen sexualisierter Gewalt stärken muss und dass das ein riesengroßes Thema ist.
Im SWR-Tagesgespräch Marion Walzmann, sie sitzt für die CDU im Europaparlament. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Themenwechsel. Die Zulassungszahlen für Elektro-Pkw zeigen steil nach oben. 312.000 reine E-Autos und Plug-in-Hybride wurden allein im ersten Halbjahr zugelassen. Aber auch E-Lkw sind im Kommen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die EU eine deutliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei schweren Lkw verlangt. Hersteller wie Scania oder Volvo haben bereits große marktreife E-Lkw im Angebot. Jetzt auch Mercedes. Im Werk Wörth in Rheinland-Pfalz lief heute der erste Serien-E-Mercedes-Lastwagen vom Band. Susanne Henner aus der SWR-Umweltredaktion. Wie weit kommt denn so ein E-Lkw?
Also eins vorab. Eine Fahrt mit so einem E-Lkw vom spanischen Almeria mit einer Gemüseladung nach Stuttgart, die wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Denn der Akku reicht für ungefähr 400 Kilometer, dann muss er wieder geladen werden. Dauert mindestens eine Stunde. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Es fehlt vor allem an Ladestationen. Also diese E-Lkw können hauptsächlich im näheren Bereich zum Einsatz kommen, etwa um Supermärkte zu beliefern oder um zwischen zwei Fabriken hin und her zu pendeln. Dort, wo es absehbar ist, dass 400 Kilometer reichen und ich abends zum Aufladen zurück bin. Und wie lange so ein Akku hält, das weiß man schlicht noch nicht. Das hängt von vielen Faktoren ab, Temperatur, Ladeverhalten und so weiter. Garantiert von Daimler werden 3 Jahre, aber man hofft natürlich, dass es deutlich mehr sind.
Wie umweltfreundlich sind E-Lkw?
Klar ist, die Produktion der üblichen Lithium-Ionen-Batterien ist verhältnismäßig energieaufwendig, verbraucht seltene Rohstoffe und belastet die Umwelt erst einmal mehr als die Produktion eines normalen Verbrennungsmotors. Allerdings sind die Prozesse in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Der CO2-Ausstoß bei der Produktion wird immer geringer. Entscheidend dafür ist, wie so oft, welcher Strommix denn verwendet wird, also platt gesagt Kohle oder Sonne. Und davon ist auch abhängig, ab wann ein E-Fahrzeug, egal ob Pkw oder Lkw, umweltfreundlicher ist als ein Verbrenner. Denn der Verbrenner, der setzt ja im Betrieb immer CO2 frei, das E-Fahrzeug nicht. Und deshalb ist der E-Lkw ab einer bestimmten Laufleistung und auch abhängig vom Strommix, mit dem er geladen wird, immer umweltfreundlicher als sein Bruder mit Verbrennungsmotor. Entscheidend wird auch sein, ob es in nächster Zeit gelingt, kleinere, leistungsfähigere Akkus zu bauen, um weniger Gewicht transportieren zu müssen.
Kann man die Akkus recyceln?
Das kennt ja jeder vom Handy. Nach einer gewissen Zeit wird die Akkulaufzeit immer kürzer und gerade bei einem Fahrzeug ist dann irgendwann der Punkt erreicht, an dem man sagt, das macht keinen Sinn mehr, die Reichweite ist einfach zu kurz. Dann gibt's aber noch die Möglichkeit, die Akkus als Speicher zu nutzen für erneuerbare Energien, indem man eine ganze Reihe von ihnen zusammenschaltet und zum Beispiel Strom aus Photovoltaik speichert. Bei diesem Second Life geht man von 10 bis 12 Jahren aus, also wenn alles gut läuft, dann fällt das Recycling erst nach 15 oder vielleicht sogar erst nach 20 Jahren an. Allerdings gibt es bisher noch keine großen Recyclinganlagen, einfach weil bisher noch nicht zu viele Akkus anfielen. Das Problem wird aber drängender. Denn im Pkw-Bereich werden jetzt die ersten E-Autos ausgemustert und in Pilotanlagen wird getestet, wie man die Akkus am besten recycelt, wie man die meisten Rohstoffe wieder rausholt und am wenigsten Umweltbelastung verursacht. Aber da ist der Königsweg noch nicht gefunden.
Informationen von Susanne Henne aus der SWR Umweltredaktion, SWR 2 aktuell mit Albrecht Ziegler.